Moin Nuan.
Moin Jan.
Wir sitzen jetzt gerade wieder hier im verhältnismäßig persönlich Studio, das mein WG-Zimmer ist. Beide mit extrem roten Augen, weil wir unter der Pollenbelastung zu leiden haben. Aber gleichwohl glücklich, weil die Corona-Lage recht gut ist und die Außengastronomie langsam wieder aufmacht. Beim letzten Mal verhältnismäßig persönlich hatten wir uns ja über unsere Examenserfahrungen unterhalten und dabei einen Aspekt außen vor gelassen, nämlich die mündliche Prüfung. Und das wollen wir heute nachholen und euch über unsere Erfahrung mit der mündlichen Prüfung in der ersten juristischen Staatsprüfung erzählen.
Genau, denn auch viele unserer Freunde haben ja jetzt die schriftliche Kampagne hinter sich gebracht und warten jetzt gespannt auf die Noten, bis es dann in die mündliche Prüfung geht. Und da wollen wir vielleicht oder hoffen wir zumindest, dass wir da auch nochmal so ein bisschen unsere Erfahrungen und Tipps weitergeben können.
Wir haben mal wieder ein großes Mitteilungsbedürfnis.
Wie immer. Genau wie letztes Mal müssen wir natürlich erstmal wieder klären, wie läuft denn überhaupt so eine mündliche Prüfung ab, Jan?
Wir hatten ja aufgehört bei diesen 7 Klausuren, die man im schriftlichen Teil des ersten Staatsexamens schreibt. Und nach diesen 7 Klausuren schließt sich eine lange Phase des Wartens an. An die 3 Monate wartet man darauf, endlich die Ergebnisse für die schriftlichen Klausuren zu bekommen. Und dann, wenn man die Ergebnisse bekommt, ist optimalerweise die Freude groß. Und dann schließt sich direkt sozusagen die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung an. Man hat dann nochmal so 1 bis 1,5 Monate, um sich auf die mündliche vorzubereiten. Und die mündliche Prüfung besteht am Ende aus im Wesentlichen 2 Teilen. Zunächst dem sogenannten Aktenvortrag. Und beim Aktenvortrag bekommt man einen fiktiven Fall gestellt. Und dann hat man 1 Stunde Zeit, diesen Fall zu lösen und sich eine Lösungsskizze auch zu überlegen. Und diese Lösung präsentiert man dann der Prüfungskommission. Das ist Teil 1 und auch der wichtigste Teil, der macht 40% der mündlichen Prüfung aus. Und dann gibt es noch den zweiten Teil, das sind die Prüfungsgespräche. Dann hat man im Zivilrecht, im Strafrecht und im öffentlichen Recht jeweils ein 1/2-stündiges Prüfungsgespräch mit der Prüfungskommission und kann da sein Wissen unter Beweis stellen. Den Aktenvortrag hält man ganz alleine. Und diese Prüfungsgespräche hat man immer in größeren Gruppen. Bei uns waren es Gruppen von 3.
Oder teilweise auch 2. Also es kommt immer je nach Gruppengröße darauf an. Also unter Corona-Bedingungen ist alles so ein bisschen kleiner gehalten.
Genau. Und zu normalen Zeiten ohne Corona ist man in einer Prüfungsgruppe mit 6 Leuten. Dafür gehen die Gespräche aber auch jeweils 1 Stunde. Also das ist ein richtiger Kloppertag. Man ist da von 8 Uhr morgens bis 5 in diesem Gebäude der juristischen
des Prüfungsamtes.
Genau.
Genau, obwohl man auch dazu sagen muss vielleicht, dass man auch sehr, sehr lange wartet an dem Tag.
Ja, also, viele Pausen.
Stimmt. Genau.
Und was auch noch ganz interessant ist, vor diesem Gespräch oder vor dem Tag der Prüfung, bei mir war es 1 Woche davor, hat man ein Vorgespräch mit dem oder der Prüfungsvorsitzenden und da erzählen die einem so ein bisschen, wie diese Prüfung ablaufen will. Diese Aufgabe übernehmen wir jetzt natürlich heute auch mit dem Podcast. Und ihr könnt auch eure Erwartungen an die mündliche Prüfung, also was ihr euch für Noten erhofft, mit den Vorsitzenden da besprechen. Okay, das sozusagen zu den harten Fakten. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie haben wir uns denn auf die mündliche Prüfung vorbereitet?
Ja, also wir sind direkt aus der schriftlichen gekommen und haben uns dann eine sehr, sehr lange Pause gegönnt. Ich glaube
3-4 Tage.
3-4 Tage, also wir waren grundauf erholt, muss man sagen. Haben uns dann natürlich auch in ganz neue Projekte gestürzt, wie den Podcast, der ja auch überhaupt nicht aufwendig ist. und sind dann eigentlich wirklich 1 Woche oder 2 Wochen danach, ich weiß es gar nicht mehr, direkt dazu übergegangen, diese Aktenvorträge dann zu üben. Und da war es immer so, dass ihr da auch teilweise dann an den Unis anfragen könnt, ob ihr so eine Vorlagen bekommt von alten Aktenvorträgen, die da teilweise so rumgeistern. Sonst hatten wir zum Beispiel auch Kontakt mit ehemaligen Studierenden, die uns einfach ja gewisse Fallpools so weitergegeben haben. Da findet man immer was und dann hat man auf jeden Fall auch einiges an Material, um das dann auch als Aktenvortrag zu üben.
Genau, und jetzt sagen wahrscheinlich alle, was sind das denn? Seid ihr verrückt, 1 Woche nach der schriftlichen Prüfung euch direkt an die Vorbereitung auf die mündliche zu setzen. Also bei uns war es, glaube ich, so, wir hatten beide Probleme, dass wir danach nach der schriftlichen zu viel Zeit hatten und wir waren ganz froh, dann wieder was zu tun zu haben. Und man muss auch wirklich sagen, diese Aktenvorträge, die machen mir jedenfalls auch Spaß eigentlich, weil das sind relativ einfache Fälle, die man schnell präsentieren kann und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Also war jetzt keine wirklich harte Arbeit.
Genau, aber so, also ich persönlich würde eigentlich so rückblickend sagen, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich denke auch, das machen die meisten, erstmal so ein bisschen Pause zu machen, erstmal Jura auch beiseite zu schieben, ein bisschen durchzuatmen, weil gerade was, womit ich dann auch streckenweise ein Problem hatte, war einfach so die Motivation generell, wieder so richtig, richtig zu lernen. Und da hilft es dann aber auch so ein bisschen, sich mit den Aktenvorträgen so ein bisschen zu beschäftigen, weil das, wie Jans ja schon gesagt hat, eher so eine, ja, so eine angenehmere Sache ist, sowas auch Neues mal auszuprobieren. Man macht immer Fälle und lernt nicht stumpf Karteikarten auswendig oder so und kann dann wirklich so diesen Vortrag an sich immer üben und ja, lenkt sich da auch so ein bisschen von der Tatsache ab, dass man noch zweieinhalb, drei Monate warten muss, bis dann die Noten endlich da sind. Ja, genau.
Genau, eine Sache kann man vielleicht noch sagen, diese Fälle, die einem da im Aktenvortrag gestellt werden, sind vom Schwierigkeitsgrad her nicht zu vergleichen mit den schriftlichen Klausuren. Also es ist ein Bruchteil so schwer, es ist viel, viel einfacher. Die eigentliche Herausforderung bei diesen Aktenvorträgen ist, die Zeit zu wahren. Also ich weiß noch, als wir am Anfang den ersten Aktenvortrag gehalten haben, waren wir es halt noch gewöhnt, von den schriftlichen Klausuren alles ganz genau, jeden Prüfungspunkt genau zu erörtern. Und dann waren wir beide bei 16 Minuten Präsentationszeit und haben dann sehr schnell gemerkt, okay, ich muss hier richtig durchballern. Es ist inhaltlich nicht schwer. Die Schwierigkeit liegt darin, das Ganze auf 10 Minuten zu trimmen und die Schwerpunkte richtig zu setzen. Und das übt man dann halt eine ganze Weile.
Genau, und auch mit der Zeit wird es dann natürlich immer besser und besser und im Grunde genommen muss man sich dann auch keine großen Sorgen machen. Hauptsache ist meiner Meinung nach, dass man da so eine gewisse Routine auch entwickelt. Ich persönlich, aber dazu kommen wir dann später wahrscheinlich noch, war vor dem Aktenvortrag auch so am nervösesten. Die Prüfungsgespräche an sich, das ging alles so, aber der Aktenvortrag ist schon nochmal so ein bisschen was Neues, was Ungewohntes und darauf sollte man sich auf jeden Fall auch ausreichend vorbereiten. Ein anderer Teil der Vorbereitung ist natürlich dann auch die Prüfungsgespräche an sich, wo man natürlich dann auch wieder langsam reinkommen muss. Also wenn man nicht gerade mit sehr großen Motivationsproblemen zu kämpfen hat, sollte man dann schon wieder anfangen, langsam in den Lernrhythmus zu kommen, gerade die Grundlagen in den Fächern zu wiederholen, Strafrecht mal wieder die Definitionen angucken, die man schon wieder vergessen hat und so weiter und so fort und dann eben auch diese Prüfungsgespräche zu simulieren. Also bei Jan und mir war es so, dass wir immer gesagt haben, ja, wir haben uns einmal die Woche mal getroffen, haben da einen Aktenvortrag gemacht, dann haben wir auch immer abwechselnd Prüfungsgespräche vorbereitet. Das heißt, da haben wir dann meistens in juristischen Zeitschriften oder so aktuelle Fälle rausgesucht, ältere Fälle rausgesucht, die wir uns dann gegenseitig in den anderen Rechtsgebieten, also Zivilrecht und Strafrecht in unseren Fällen gestellt haben und wo wir dann auch versucht haben, dieses schnelle Antworten auf neue Sachverhalte zu üben.
Genau, also ganz wichtig bei dieser Vorbereitung auf die Prüfungsgespräche ist eben, dass man die Transition sozusagen vom schriftlichen zum mündlichen Examen hinbekommt. Es geht jetzt überhaupt nicht mehr darum, in die Tiefe zu lernen, sondern man muss in die Breite lernen. Man muss alles irgendwie auf dem Schirm haben und in der Lage sein, schnell etwas zu jedem Thema sagen zu können. Und auf Details kommt es meistens überhaupt nicht an. Das ist die eine Veränderung und die andere Veränderung ist, dass ein Schwerpunkt auf aktuelle Rechtsprobleme gestellt werden sollte. Also gerade in der mündlichen Prüfung werden gerne tagesaktuelle juristische Fragen abgefragt und das ist so ein Aspekt, auf den man sich dann eben besonders vorbereitet. Und so haben wir es, glaube ich, beide so gemacht, dass wir von LTO diese wie heißt es?
Presseschau?
Genau, die LTO-Presseschau abonniert haben, wo jede aktuelle Gerichtsentscheidung, die in den Tageszeitungen Deutschlands besprochen wird, sozusagen einem per Mail zugeschickt wird. Und dann kriegt man morgens diese E-Mail, kann checken, was wurde heute besprochen, was könnte für mich interessant sein.
Genau, und auch generell, was so aktuelle Rechtsprechung und so angeht, da war es zum Beispiel bei mir auch so, ich hatte schon während der Examensvorbereitung immer so ein bisschen so Fälle gesammelt oder so Entscheidungen gesammelt, die ich mir aufgeschrieben hatte und angucken wollte vor dem schriftlichen Examen. Habe ich dann im Endeffekt irgendwie nicht gemacht. Aber hatte dann noch einige, die dann vielleicht für die mündliche, die ich mir da noch anschauen konnte und die ich dann auch teilweise halt noch mit Jan zusammen dann auch, ja, praktisch dann nochmal geübt habe. So Klassikerfälle, wenn man so will.
Und dann irgendwann kommt dann die Ladung. Bei mir kam die ausgerechnet in den Spam-Ordner, sodass ich sie nicht sofort entdeckt habe. Und dann wisst ihr eben genau, bei welchen Prüfern oder Prüferinnen ihr seid, wer euch in welchem Fach prüft. Und dann kommt sozusagen der dritte, die letzte wichtige Phase, nämlich der Endspurt vor der mündlichen Prüfungen, und da kommen dann die sogenannten Prüfungsprotokolle ins Spiel. Nämlich gibt es für fast alle Prüferinnen und Prüfer Erfahrungsberichte, wie die sich in Prüfungen verhalten, ob die nett sind oder streng, was ihre Lieblingsgebiete sind, ob sie immer denselben Fall rannehmen oder immer was anderes. Und dann verbringt man erstmal ein paar Tage damit, diese Prüfungsprotokolle durchzuforsten und zu gucken, worauf lege ich jetzt in den letzten 2-3 Wochen nochmal meinen Schwerpunkt. Und Nuan und ich hatten natürlich denselben Prüfer im öffentlichen Recht, wie das Schicksal es so will. Und dann auch noch jemanden, der überhaupt nicht protokollfest, so nennt man das, war, sondern der hat wirklich geprüft, was er wollte, jedes Mal was anderes. Und deswegen habe ich dann jedenfalls im öffentlichen Recht diese Protokolle schnell zur Seite gelegt. Aber meine Strafrechtlerin zum Beispiel, die war total protokollfest und hat immer dieselben 5, 6 Delikte rangenommen, sodass ich mich da richtig im Detail vorbereiten konnte.
Aber man muss echt sagen, also das mit dem, dass wir den beiden denselben öffentlich-rechtlichen Prüfer hatten, das war echt wieder ein Zufall. Also es gab wirklich, der hat wirklich 2 Prüfungen gemacht in der Kampagne und die waren wirklich bei dir und bei mir. Aber grundlegend ist es halt eigentlich wirklich vom Einzelfall abhängig, dass es wirklich auch Prüfer gibt, die sehr protokollfest sind, und zu denen es auch wirklich unzählige Protokolle gibt. Also ich hatte teilweise auch einen Prüfer im Strafrecht, zu dem gab es wirklich hunderte Protokolle, und da muss man natürlich dann auch ein bisschen darauf achten, dass man sich jetzt nicht in diesen Protokollen verliert und sich da wirklich alle Fälle anschaut, die da mal in den Prüfungsgesprächen gelaufen sind, sondern halt ein bisschen intelligent und auch taktisch da so ein bisschen vorgeht. Also man sollte sich schon einige anschauen, um einfach einen Eindruck davon zu bekommen, wie ist der Prüfer drauf, was fragt er so, was hat er so für Lieblingsnormen, für Lieblingsgebiete, die er so macht. Dann aber auch es irgendwann sein zu lassen, weil es wird meistens nicht genau der und der Fall wieder drankommen. Aber zum Beispiel im Strafrecht war es bei mir so, dass ich gerade so im Bereich StPO, strafprozessuale Fragen, wirklich alles so durchgeguckt habe und geschaut habe, okay, welche 100 Fragen stellt mein Prüfer immer, und mir die dann auch rausgesucht habe, weil, ja, Strafprozessrecht, Zivilprozessrecht sind nicht so die Sachen, wo ich so vertiefte Kenntnisse hatte, und da habe ich schon ein bisschen drauf spekuliert, dass dann auch genau solche Fragen wiederkommen.
Hat es am Ende geklappt?
Es hat am Ende geklappt, ja, tatsächlich.
Okay, dann erzähle ich jetzt einfach mal, wie es mir dann am Ende ergangen ist. Beginnt mit dem Vorgespräch. Also eine Woche vor der mündlichen Prüfung hatte ich dann mein Vorgespräch mit der Vorsitzenden, und dieses Vorgespräch hat mir vorher Kopfzerbrechen bereitet, weil man ja immer hört, okay, da dürft ihr dann auch sozusagen Notenwünsche angeben, und das ist, finde ich, eine ganz heikle Geschichte, weil man möchte natürlich einerseits so viel wie möglich rausholen, darf aber auch nicht irgendwie arrogant rüberkommen. Also wenn man jetzt sagt, so ja, mir schweben schon 17 Punkte vor, dann kann man eben, oder dann läuft man Gefahr, dass es total unsympathisch und so rüberkommt.
Ja, da haben wir auch einige Storys so aus dem Bekanntenkreis.
Genau. Wenn man aber auf der anderen Seite sagt, so ja, ich würde mich freuen, wenn ich mich um 10 Pünktchen verbessere, dann denken die Leute vielleicht auch, okay, ja, der ist ganz bescheiden, dann gebe ich dem das Zehntel Pünktchen, mehr will er ja nicht. Also das hat mir total Kopfzerbrechen bereitet. Am Ende wurde ich gar nicht gefragt, sodass es letztlich egal war.
Aber es war bei uns auch so. Also bei uns hat unser Prüfungsvorsitzender hat auch nicht gefragt, was wir machen wollen. Er hat festgestellt, ja, sie sind ja ganz gut und sie wollen sich verbessern, ne? Ja.
Genau. Also ich glaube, man sollte sich aber auf jeden Fall schon vorher drüber Gedanken machen und auch wirklich nicht unterschätzen, dass eine zu ambitionierte Antwort auf diese Frage negativen Einfluss haben kann. Also wir kennen jemanden, der hat da eine richtige Hausnummer rausgehauen, weil auch die schriftliche Prüfung sehr, sehr gut war. Und dann ist es am Ende nach hinten losgegangen sozusagen und das will man natürlich vermeiden. Also den Aspekt darf man nicht unterschätzen. Aber gut, so viel zum Vorgespräch. Dann ging es los. Am Prüfungstag bin ich irgendwie um 6 aufgewacht.
Ach so, eine Sache hätte ich noch. Und zwar auch beim Vorgespräch sprecht euch am besten, also meistens ist es so, dass ihr auch die Daten eurer Mitprüflinge ja bekommt. Sprecht euch da auch gerne ab, was so Dresscode und sowas angeht. Wir hatten uns damals zwar auch angesprochen, aber ich war auch komplett overdressed. Also,
wie immer.
Okay, wie immer. Aber da ist es meistens nicht so, dass ihr da schon richtig im Anzug kommen müsst und so. Das ist ein
was
bisschen
hattest
locker.
Was hattest du nochmal an?
Ein Anzug.
Okay. Also Prüfungstag. Man steht in aller Herrgottsfrühe auf. Ich bin dann dahin geradelt. Und dann kommt man in Berlin jedenfalls in dieses Gebäude vom Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt, GJPA. Und es ist wirklich ein krass schönes Gebäude von innen. Also ich habe mich gefühlt wie am ersten Tag in Hogwarts. Also es war richtig magisch so durch diese gewundenen Treppen und alles voller Marmor, jedenfalls in meiner Erinnerung. Also sehr schönes Gebäude. Auch irgendwie eine euphorische Stimmung, jetzt geht's los.
Ja, also ich persönlich fand's okay, es war schon schön, aber Jan war halt eine Woche vor mir dran und hat es so gehypt, dass ich da wirklich so was richtig Krasses erwartet habe und dann war es so, ja, war ein schöneres Verwaltungsgebäude.
Okay, dieser Effekt, also diese positive Stimmung wurde dann auch durch die erste GJPA-Mitarbeiterin, die mir über den Weg gelaufen ist, zerstört. Die hat uns dann nämlich erstmal komplett zusammengebrüllt. Wir waren da alle noch so halb verschlafen am Warten und dann brüllt die uns an und sagt so, hier ist ihr Prüfungssaal, da hinten ist der Warteraum. Und ich dachte so, ey, es kann doch schon wieder nicht wahr sein. Warum muss man so mit den Leuten umgehen? Du hast ja dann dieselbe Erfahrung gemacht, ne?
Genau, ich glaube, es war auch dieselbe Person. Ja.
Also, aber zu den KollegInnen sind die dann immer mega freundlich. Also, uns hat die wirklich zusammengeschissen und dann habe ich sie eine halbe Stunde später mit einer Kollegin reden hören und dann so, ach du, das nehme ich dir ab, dann hast du ein bisschen Pause. Also, ganz herzlich, aber zu uns nicht sehr herzlich, aber ist ja egal. Dann ging es jedenfalls los. Ich war natürlich mit dem Nachnamen Wiedmann als letzter dran, mit dem Aktenvortrag, kam in diesen Vorbereitungsraum, drehe den Sachverhalt um und sehe Baurecht. Und ich habe so ein Grinsen bekommen, denn alle hassen Baurecht, aber mir macht Baurecht ungemein Spaß. Und das ist natürlich voll der Win, wenn man sozusagen ein Gebiet abbekommt, das eher unbeliebt ist, das man aber selber ganz gut kann. Also ich habe mich total gefreut. Und dann habe ich den Sachverhalt gelesen, habe auch noch gemerkt, nice, so einen ähnlichen Fall hat Nuan mir vor 2 Wochen gestellt. Also wusste ich ziemlich genau, worauf die da hinaus wollten. Bin dann nach der Stunde Vorbereitung raus und habe diesen Vortrag gehalten. Und ich kam da raus und ich dachte wirklich, Mann, da habe ich, wie sagt man,
da hast du komplett abgerissen.
Ja, habe ich komplett abgerissen. Also ich dachte wirklich, so einen Win an einer Prüfung hatte ich noch nie. Weil ich konnte dann wirklich so die absurdesten Spezialkonstellationen irgendwie in diese Prüfung reinbringen. Die berühmte Gefängnishof-Situationsrechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und so. Also ich war so happy, als ich da rauskam und ich dachte wirklich so, Mann, besser hätte es nicht laufen können, was dann am Ende bei rausgekommen
na, du, ist. Du hattest doch erzählt, du bist da rausgekommen und hast dir gedacht, 18 Punkte, jetzt muss ich nur noch halten.
Sozusagen, ja. Dann, also wirklich ein Hochgefühl, ging es in die wirklichen Prüfungsgespräche Und da kam dann erstmal der Schocker. Also ich war dann bei unserem gemeinsamen Öffrechtprüfer, der auch so ein bisschen gefürchtet war, weil der immer richtig absurde Konstellationen rannimmt. Und dann waren seine ersten Sätze: Stellen Sie sich vor, Sie sind das Unternehmen U und das Unternehmen U ist Mitglied in der Industrie- und Handelskammer und die Industrie- und Handelskammer ist Mitglied im Industrie- und Handelskammertag. Und dann hat dieser Industrie- und Handelskammertag irgendwas gemacht, was dieses Unternehmen nicht mochte. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat das Unternehmen? Und ich dachte mir nur, bruh, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was die Industrie- und Handelskammer ist, was die IHK, was der Industrie- und Handelskammertag ist, weiß ich auch nicht. Und meine Mitprüferin sagt dann erstmal, ja, das Ganze ist ja geprüft im Industrie- und Handelskammertagsgesetz. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt hat die da vertiefte Kenntnisse. Also das, dann war mein Hochgefühl wieder vorbei. Aber die Prüfung konnte ich dann doch ganz gut über die Runden bringen. Als nächstes war Zivilrecht dran. Zivilrecht lief sehr gut und Strafrecht lief halt, wie Strafrecht so ist. Also nicht spannend, aber man kriegt es irgendwie rum. Und dann zum Schluss war die Notenbekanntgabe und mein Aktenvortrag lief nicht so gut wie gedacht. Und zwar war ich so euphorisch davon, dass mein Lieblingsrechtsgebiet dran kam, dass ich sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe und in eine total falsche Richtung gerannt bin, weil ich hatte erzählt, Nuan hatte mir so einen ähnlichen Fall vor 2 Wochen gestellt und dann dachte ich so, nice, die wollen auf diese Entscheidung hinaus und habe dann gar nicht mehr darauf geachtet, dass es eben kleine Abwandlung in diesem Fall gab. Und das ist auch wirklich das Gefährlichste, was einem passieren kann, dass man denkt, den Fall kenne ich und dann vollkommen in die falsche Richtung galoppiert. Also wenn euch das passiert und ihr so sagt, cool, sowas Ähnliches habe ich vor 2 Wochen gelesen, dann guckt ganz genau nach, gibt es hier irgendeinen relevanten Unterschied, dem ich Rechnung tragen muss. Das habe ich nicht gemacht. Deswegen lief der Aktenvortrag nicht so gut. Also ich konnte ihn dann immer noch durch mein sonstiges Baurechtswissen irgendwie auf eine passable Note hochretten. Aber das war eine kleine Enttäuschung. Dafür lief aber diese Horrorklausur mit der Industrie- und Handelskammer-Situation ganz gut. Also auch da geht wieder der Grundsatz, lasst euch nicht sozusagen überwältigen von einem Sachverhalt, den ihr auf den ersten Blick nicht versteht, sondern versucht cool zu bleiben. Und mal wieder hat sich auch meine Erfahrung bestätigt, wenn man aus einer Klausur mit einem guten Gefühl rausgeht, dann ist es immer schlechter, als man dachte. Und wenn man denkt so, oh, das war echt kritisch, dann ist es oft viel besser, als man denkt. Jetzt ja, zu dir.
Wie ja, das, bei dir? Das kann ich eigentlich auch so ähnlich unterschreiben, bloß andersrum. Also nein, also bei mir war es erstmal so, ich habe mich auf den Weg gemacht, nicht mit dem Fahrrad, sondern mit der U-Bahn, habe mich auf den Weg erstmal in der U-Bahn fast hingepackt und hätte mir fast den Anzug zerrissen, so als ich so ein bisschen zu dynamisch um die Ecke bin und fast ausgerutscht bin. Und dann ja, kam man so hin, ich habe die von Jan schon erwähnte freundliche Justizbeamtin kennengelernt, dann war ich tatsächlich der Erste, der den Aktenvortrag halten durfte. Ich wüsste auch gar nicht, also ein anderer Freund von mir, der war als Letztes dran, so wie Jan, der hat da 2 Stunden gesessen, also ich glaube, ich hätte mir da, also schlimmere Situation gibt's für mich gar nicht, aber okay, ich war der glückliche Erste, hatte natürlich dann auch so ein bisschen Druck. Als Erstes kommt man ja da in diesen Vorbereitungssaal, da habe ich mich da so, hatte ich so einen Fall, ich kam zeitlich sogar überraschend gut klar. Normalerweise war es immer so, wenn Jan und ich das geprobt haben, war ich immer so auf dem letzten Drücker, habe eigentlich das Ende des Falls eigentlich gar nicht mehr hingekriegt und dann nur noch aus dem Kopf gemacht beim Gespräch. Aber da ging's und plötzlich stand dann aber diese Justizbeamtin vor mir und meinte so, ja, Sie müssen jetzt hier mitkommen. Und ich war so, oh, dann habe ich so schnell meine Sachen zusammengesammelt, habe alles so, habe meine Gesetze gepackt und bin so in den Raum. Der Raum auch unter Corona-Bedingungen alle mega weit auseinandergesessen. Also immer, wenn man versucht hat, Blickkontakt zu den Prüfern aufzubauen, hat man so 2 Minuten gefühlt so den Blick schweifen müssen, weil die so weit auseinander saßen in dem Raum. Jedenfalls habe ich dann angefangen, meinen Vortrag zu halten. Es lief auch alles ziemlich gut, muss ich sagen. So bis so Minute 6. Da habe ich nämlich meinen Notizzettel umgeblättert und habe so gesehen, oh, hier fehlt ein Blatt. Und dann ist es natürlich so Worst Case gewesen in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, ich habe da wirklich 10 Minuten nach meinem Blatt gesucht. Ich habe schon das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Also es war wirklich Horror für mich. Und dann habe ich gesagt, scheiße, du kannst jetzt hier nicht so lange suchen. Und habe dann einfach weitergemacht aus dem Kopf. Im Endeffekt war es wahrscheinlich nur so 10 Sekunden lang, die Situation. Aber für mich war es eine gefühlte Ewigkeit und habe es dann so zu Ende gebracht. Und war danach halt für den Prüfungstag so, bin mit dem Gefühl rausgegangen, okay, das war's. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden und war dann ganz entspannt bei den Prüfungsgesprächen tatsächlich. Danach lief bei uns auch öffentliches Recht mit dem besagten unberechenbaren Prüfer. War bei uns auch unberechenbar. Bei uns hat er mit dem Satz angefangen, ja, ich hoffe, Sie haben Ihren Schönfelder dabei. Und dann haben wir erstmal
Schönfelder sind die Zivilgesetze.
Genau. Und dann haben wir erstmal 15 Minuten im Urhebergesetz verbracht und haben da erstmal irgendwelche Unterlassungsansprüche rausgesucht, bis wir dann mal über eine Ecke endlich ins öffentliche Recht gekommen sind. Also auch, ja, nicht zu erwarten gewesen, die Situation.
Man muss aber auch wirklich sagen, ich glaube, das war der, also jedenfalls einer der härtesten Prüfer, die man sich vorstellen kann. Also man muss wirklich jetzt keine Angst haben, dass man irgendwelche krassen Kenntnisse im Urhebergesetz oder so haben muss, sondern meistens nehmen die wirklich richtige Standardfragen. Und selbst wenn man so eine schwierige Prüfung abbekommt, ist es so, dass einen die Prüferinnen und Prüfer da wirklich an die Hand nehmen und die sagen dann nicht so, ja, lösen Sie mal den Fall nach Urheberrecht, sondern schauen Sie doch mal in den Paragraphen 1, wie verstehen Sie denn diesen Paragraphen? Und dann kriegt man das schon alles hin.
Genau, und auch meistens sind die Prüfer dann auch nicht so harte Hunde quasi, dass sie dann auch eine mega schlechte Note mal reindrücken, sondern sie berücksichtigen das auch und dann kommt da auch meistens ein gutes Ergebnis raus. Zivilrecht haben wir dann Abstecher ins Kreditsicherungsrecht und Immobilienrecht und sowas gemacht, so sehr, sehr schön, aber man war durch die Protokolle zumindest so auf die Gebiete vorbereitet und im Strafrecht, ja,
Strafrecht ist wie Strafrecht.
Ja, wie Strafrecht ist.
Muss man nichts zu sagen.
Genau. Eine Sache ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Und zwar war es zum Beispiel so beim Aktenvortrag tatsächlich, dass ich, hatte ich ja schon erwähnt, immer versucht habe, Blickkontakt aufzubauen. Aber meine Prüferinnen und Prüfer eigentlich eher mitgeschrieben haben und mich persönlich eigentlich kaum angeschaut haben. Teilweise auch eher so ein bisschen abwesend wirkten, desinteressiert und da sollte man auf jeden Fall sich nicht irgendwie verunsichern lassen und so. Man hat dann auch später gemerkt bei einigen Prüfern, dass die dann in ihrem Rechtsgebiet, also zum Beispiel im Strafrecht, was ich nicht verstehen kann, aber okay, so richtig wieder aufgeblüht sind, aber bei den anderen Prüfungsgesprächen so ein bisschen ja, passiv waren. Ja, steckst du nicht dran.
Okay, damit kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt für heute, nämlich was für Tipps wurden uns gegeben und was für Tipps können wir vielleicht weitergeben an die nächste Kampagne?
Ja, von mir erstmal ein ganz praktischer Tipp. Nehmt Wasser mit, weil im GJPA kann man nicht seine Wasserflasche auffüllen, weil da irgendwie die Rohre so verseucht sind. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte oder wir hatten das Glück, dass wir so einen netten Sicherheitsbeamten dann noch hatten, der unsere Flaschen dann in der Teeküche aufgefüllt hat. Aber normalerweise wäre ich an dem Tag sonst verdurstet.
Ach so, das haben dir deine Leute nicht gesagt. Ich wusste das schon vorher. Nee. Also mir wurde ein extrem hilfreicher Tipp gegeben, den ich hier weitergeben will. Der Tipp stammt von Professor Kuhler, ein toller Dozent an der FU. Der hat das Ganze so ein bisschen metaphorisch erklärt und hat gesagt, wenn man in der mündlichen Prüfung eine Frage bekommt, die optimale Antwort liegt darin, 1 Meter vor der Frage anzusetzen und die Antwort noch 1 Meter weiter zu führen, als die Frage ging. Klingt jetzt sehr metaphorisch, aber ich versuche es mal mit einem Beispiel. Wenn es in der Frage zum Beispiel um den Parlamentsvorbehalt, um die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts geht, die wir ja alle kennen, dann, also ganz banale Frage, ja, was ist denn die Wesentlichkeitstheorie? Dann wäre es die naheliegende Möglichkeit zu sagen, nach der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts müssen alle wesentlichen Entscheidungen vom Parlament getroffen werden. Aber dann hat man nur das Minimum beantwortet, was ging. Aber optimalerweise sollte man einen Meter früher anfangen und sagen, die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich aus oder ist ein Bestandteil des Demokratieprinzips aus Artikel 20 Grundgesetz. Hiernach müssen alle wesentlichen Entscheidungen des alle wesentlichen Entscheidungen vom Bundestag getroffen werden. Dann hat man schon mal einen Meter früher angesetzt und dann soll man hier nicht aufhören, sondern noch einen Meter weitergehen und sagen, aktuell stellt sich beispielsweise die Frage, ob bei der Bewältigung der Corona-Pandemie die Wesentlichkeitstheorie immer beachtet wurde. Und so hat man quasi diese kleine Frage genommen, aber noch ein bisschen was vorher und ein bisschen was nachher genommen und dadurch wirklich Kontextwissen, Zusatzwissen und so untergebracht. Das ist also der Optimalfall. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Tipp für den Worst-Case-Fall, nämlich, dass man ein Blackout hat sozusagen. Und da ist die absolut goldene Regel, man darf nie nichts sagen und nie sagen, ich weiß es nicht. Also selbst wenn ihr wirklich so gut wie keine Ahnung habt, sagt nie, ich weiß es nicht, weil dann können euch eure Prüfer und Prüferinnen nicht helfen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Frage ist, wie vollzieht sich die Übereignung und ihr...
Durch einen Kaufvertrag, oder?
Genau, durch einen Kaufvertrag. Lol. Und ihr habt gerade einen Blackout und kriegt es jetzt alles nicht mehr wirklich hin. Dann dürft ihr nicht sagen, ich weiß es nicht, sondern dann sagt ihr, bei der Übereignung kann man unterscheiden zwischen der Übereignung von beweglichen Sachen und unbeweglichen Sachen. Die Übereignung von beweglichen Sachen ist in 929 BGB geregelt. Damit habt ihr noch nichts gesagt, nichts Substanzielles, aber ihr gebt eben dem Prüfer oder der Prüferin die Gelegenheit zu sagen, okay, dann schauen wir doch mal in den 929, welche Merkmale können Sie denn aus diesem Paragraphen rauslesen? Und dann nehmen die euch sozusagen an die Hand und ziehen euch die Antworten aus der Nase. Aber wenn ihr einfach nur sagt, ich habe gerade nicht mehr alle Merkmale im Kopf, deswegen gebe ich jetzt einfach auf und sage, ich weiß es nicht, dann kann man euch nicht helfen. Also deswegen ganz wichtig, wenn ihr auch nur irgendwas sagen könnt, dann sagt es.
Genau, also es geht im Grunde genommen ja einfach nur darum zu zeigen, ich will noch mitspielen und sich nicht quasi so selbst aus dem Spiel zu nehmen. Und auch wenn man mal, wie Jan zum Beispiel gesagt hat, wenn einem nicht alle Merkmale einfallen, dann kann man sich auch so ein bisschen so rhetorischen Tricks bedienen, indem man zum Beispiel sagt, ja, es kommt ja insbesondere auf die Übergabe an oder was auch immer, oder ob es abhanden gekommen ist, wenn wir jetzt im Zivilrecht sprechen. Das sind so kleine Tricks, die man da noch nutzen kann.
Genau, also dieser Begriff insbesondere, dann denken die so, ah, der kennt alle, aber er hat jetzt diesen einen hervorgehoben. Also da gibt's auf jeden Fall schöne Tricks. Und Nuan ist natürlich der absolute Experte auch darin, wie man sich am besten kleidet bei so einer mündlichen Prüfung. Also ich habe den Abend vor meiner Prüfung mit Zoom mit Nuan verbracht und habe mir Tipps für Krawatten geben lassen, weil ich da wirklich kein Händchen für habe. Aber da habt ihr wahrscheinlich auch eure Vertrauensperson.
Ja, also ich denke, bei solchen Sachen, die sollte man auf jeden Fall ausreichend vorher erklären, dass man sich halt nicht mehr so den Abend vorher drum kümmern muss, damit man auch so ein bisschen Ruhe hat. Tatsächlich ist es ja auch so, theoretisch kann man ja sogar in Jeans kommen, ohne Punktabzug zu bekommen. Gab es ja so eine Gerichtsentscheidung in Berlin zu. Aber das sind so Fragen, versucht was zu wählen, wo ihr euch wohlfühlt und was jetzt nicht vielleicht den Eindruck erweckt, als wärt ihr da so ganz locker flockig unterwegs, sondern nehmt die Situation ernst und dann passt das schon. Und einen anderen Tipp, den ich euch vielleicht noch geben würde, jetzt in Corona-Zeiten, ich weiß jetzt nicht, je nachdem wie die Pandemie sich entwickelt, ist es schwer, sich auch mal so mündliche Prüfungen selbst anzugucken. Wir konnten das beispielsweise nicht, also einfach mal als Gast reinsetzen und schauen, wie läuft das ab. Aber es gibt zum Beispiel auch auf YouTube so einige Videos zu Prüfungssimulationen, auch von einzelnen Repetitorien, wo sowas mal so durchgegangen wurde. Und da kann man schon ein ganz gutes Gefühl dafür kriegen, wie sowas überhaupt abläuft. Und wir haben uns zum Beispiel auch mal hin und wieder so einen Fall davon geklaut und die selber dann gemacht. Das ist immer so ein kleiner Trick noch.
Genau, damit haben wir jetzt auch schon den Ausblick auf die nächste Folge VHMP, nämlich Repetitorien. Beim nächsten Mal sprechen wir über unsere Vorbereitung aufs Examen und was von diesen ominösen Repetitorien zu halten ist. Aber die Schilderung unserer Examenserfahrung ist damit jetzt erstmal abgeschlossen. Und ich kann sagen, gerne wieder. nein, also es war an sich eigentlich, denke ich, für uns beide eine ganz positive Erfahrung. Das kann man natürlich auch im Nachhinein dann immer einfacher sagen als währenddessen oder vorher. Aber
also man muss schon sagen, im Vergleich zur schriftlichen Prüfung war die mündliche Prüfung schon so ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer im Endeffekt. Und man kann dann auch wirklich richtig feiern danach. Also auch wenn wir jetzt nicht so groß
gefeiert. Wir haben unter Corona-Bedingungen, wir haben einen Spaziergang gemacht, wie wir noch nie einen Spaziergang gemacht haben.
Ja, aber dann kann man sich wirklich so richtig freuen, nachdem dann auch wirklich alles rum ist, dann habt ihr es wirklich erstmal geschafft. Und dafür wünschen wir euch, wenn es jetzt bald ansteht, natürlich ganz, ganz viel Erfolg.